Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Am Dienstagabend um 7:30 schlägt die Halbstunde von den Nerds. Die heisst bei Radio Stadtfilter in aller Schlichte und Einfachheit nur das Digitalmagazin.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Wenn wir Nerds würden die Welt regieren, dann wäre immer Digitalmagazin, aber so müssen wir uns mit einem 336. von der Woche genügen. Kevin, was meinst du, ja, wenn wir Nerds würden die Welt regieren, wäre das gut?
Nein, ich glaube nicht. Es würde schlimm werden. Es würde niemand mehr rausgehen. Es würden alle daheim sitzen. Man würde über das Handy kommunizieren und wir würden sozial völlig kaputt gehen.
Du hast aber kein gutes Bild von... Gut, du zählst dich ja auch nicht so richtig zu den Nerds, oder?
Ja, so mittel. So mittel.
So halb Nerd.
Ja, halb Nerd. Das ist schön gesagt.
Du bist
ja,
ein Nerd mit einer guten Erdung, kann man das so sagen.
Das ist sehr schön gesagt, eigentlich. Ich finde Technik gut, aber es ist nicht alles für mich. Ich habe noch gerne einen Wald oder Sonne. Finde ich auch total cool.
Das ist schon so, ja. Ich frage mich auch, ja... Wahrscheinlich wäre die Menschheit schon nach einer Generation Nerden-Regentschaft ausgestorben. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber eben, ist eigentlich nicht die Frage von heute. Aber etwas ist schon klar geworden, nämlich der Kevin Rechsteiner ist auch hier im Studio. Mein Name ist Matthias Schüssler und wir sind da, um Kummerbox live zu machen. Weil das Leben mit Computer, Gadgets, Technik und einem ständigen Draht ins Netz ist nicht immer schön und vergnüglich. Das haben wir ja schon angetönt. Manchmal gibt es auch Sorgenfalten und das vor allem eben, weil einfach die Technik nicht mitspielt. Die Menschen sind ja noch das eine, die komischen Umgang mit dieser Technik pflegen, aber die Technik selber. So gesehen könnte man ja sagen, es ist gut, wenn sie manchmal nicht mitspielt. Zwingt es einem, zum halt rauszugehen.
Wutanfall? Und dann gehst du spazieren.
Genau, sich abreagieren.
Aber das ist bei mir mega oft so, wenn irgendetwas nicht läuft und ich gehe weg und gehe schon voraus. 10 Minuten, ich komme zurück und es funktioniert.
Ja, das ist erstaunlich, das muss ich auch mal probieren. Bei mir ist es dann meistens immer noch kaputt, wenn ich wieder zurückkomme.
Ja, aber dann kannst du es gerade lösen.
Gut, ja,
nicht,
das
wenn etwas
schon
wirklich kaputt ist, aber wenn du irgendetwas im U-Lang kämpfst, dann einfach schnell Pause.
Das stimmt sicher. Also man hat einen neuen, frischeren Blick und dann... sieht man tatsächlich Sachen, wo man vorher einfach blind war. Auf jeden Fall sind wir jetzt da, um ein paar Probleme aus der Welt zu schaffen. Wir besprechen die Fragen, die ihr per E-Mail auf digital@stadtfilter.ch geschickt habt. Wie immer mit dringenden Fragen läutet ihr unser Studio an. Die Nummer ist 052-203-3100 oder ihr schickt sie die Fragen per Twitter mit dem Gartenhag Tag Stadtfilter ins Studio. Und jetzt legen wir los. Der Dani Meier hat uns folgendes Mail geschrieben. Ich habe meinen älteren Laptop neu aufgesetzt, da er ziemlich, Zitat, am Arsch war. Ich habe, also habe ich das Windows Vista, lacht nur, neu aufgespielt, hat alles super und einfach funktioniert, wenn jetzt nur der kleine Fehler mit dem WLAN nicht wäre. Wenn ich mich mit dem WLAN verbinde, komme ich nicht ins Internet, allerdings nur, wenn ich die Verschlüsselung verwende. Ohne Verschlüsselung funktioniert es super, alle anderen PCs in meinem Haushalt oder iPhones haben keine Probleme. Ich habe alle Treiber heruntergeladen, neu installiert. Ach ja, mein Laptop ist ein Acer Aspire 5102.
Windows Vista.
Du sollst... Lachen, hat
eben,
er gesagt.
Stopp, das hast du jetzt gemacht.
Nein, Vista, ja.
Ich glaube nicht, dass es am Vista liegt. Glaubst du, dass es am Vista liegt?
Ich glaube es auch nicht. Das Vista kann das mal, eigentlich schon.
Das Mal nehmen wir es in Schutz. Das eine Mal.
Ja.
Nachher nicht mehr.
Es hat schon seine Fehler, aber WLAN kann es eigentlich. Und es ist ja jetzt so, sollen wir das jetzt sagen, dass eigentlich der Markus Leng die Frage irgendwie verdienstvollerweise ganz ausführlich beantwortet hat.
Das stimmt. Wir haben eigentlich da...
Wir müssen gar nichts machen. Wir könnten jetzt einfach sein Mail vorlesen.
Ja, mach doch das.
Das willst du doch... nicht du vorlesen?
Ui, ich habe doch das Mail nicht zur Hand.
Oh, ich habe es dir aber, glaube ich, geschickt.
Ja, aber ich...
Also, aber gut.
Es ist ein langes Mail. Es ist, Montag, hat... 4. Januar. Was? Nein, das lese ich nicht vor, das ist mega lang. Ich tippe auf ein Treiberproblem.
Also gut, genau.
Der von Acer mitgelieferte Treiber verträgt sich eventuell nicht mit Vista. Hast du schon versucht, den Treiber des Wireless-Adapters auf die neuestmögliche Version zu bringen? Dazu musst du erst herausfinden, welcher Adapter bei dir eingebaut wurde. Da gab es offenbar verschiedene. Dazu im Gerätemanager mal schauen, was unter Netzwerkadapter als WLAN bzw. Wi-Fi-Adapter angegeben ist und mit den verfügbaren Wireless-LAN-Treibern auf der Acer-Produktseite vergleichen. Dann hat er dort einen Link geschickt und ja, das ist wie so ein, ich glaube, ein guter Weg, mal um das auszuprobieren.
Ich glaube auch, ja. Häufig ist ja tatsächlich so Problem, so Treiberprobleme sind bei Windows, denen begegnet man auf Schritt und Tritt. Die sind eigentlich, glaube ich, eine von der grösseren, von der wichtigsten Quellen überhaupt für Probleme.
Ja.
Und er hat da auch, glaube ich, das ein bisschen angedeutet, den Grund. Also zum einen eben gibt es das Windows Vista, wo bei allem Wüsten, wo man vorwerfen kann, es kann WLAN und es kann das von Haus aus und es würde eigentlich gar keinen Treiber brauchen. Jetzt ist es aber so, dass manchmal Hersteller so ein bisschen exotische Hardware mitliefern, die dann doch irgendwie einen Treiber brauchen oder wo selber ein Programm haben zum Verwalten von diesen WLAN, wo dann am Windows vorbei das brauchen und das führt dann zu Konflikt. Das sehe ich immer wieder, dass dann die Schwierigkeiten entstehen und man als Benutzer überhaupt nicht einmal weiss, ob man jetzt den Treiber vom Windows muss brauchen oder ob man die Software muss brauchen, ob man die muss installieren oder nicht. Und kennst du das Problem so aus deiner Windows-Praxis?
Ja, ich habe sehr oft, also gerade beim Wireless-LAN habe ich sehr oft die Treiber wirklich deinstalliert, weil ich finde eigentlich, schon beim Windows XP hat es das gegeben, die Zusatzsoftware der Hersteller. Und ich habe immer gefunden, die macht die Verwaltung von diesen Wireless-Netzwerken einfach viel mühsamer als das, was bei Windows XP oder Vista oder 7 eigentlich dabei ist.
Genau.
Und darum habe ich die Treiber eigentlich immer rausgekickt und einfach den Standard-Treiber genommen und bin in den meisten Fällen gut gefahren. Also hat immer mal wieder gegeben, dass dann Probleme auftaucht sind, weil die Software nicht geladen war, aber im Normalfall einmal rausnehmen und dann schauen, ob es läuft. Und ja, weil meistens ist es so, dass die Software von den Herstellern einfach extrem kompliziert ist und dann muss man irgendwo an irgendeinem Ort noch ein Häkchen setzen und dann läuft es.
Mhm.
Und im Windows ist das einfach so drin. Funktionieren.
Ja, also ich sehe das auch, bei Bluetooth ist ein ganz ähnlicher Fall. Das kann das Betriebssystem eigentlich, aber dann gibt es vielfach, dass es dann doch die Software hat oder auch dann der Hersteller sagt, man kann noch viel mehr, als man mit dieser Standardsoftware könnte, aber man fährt dann halt so zweigleisig. Man kann auch, wenn man irgendwo eine Anleitung findet, wenn man das konfiguriert, dann trifft dann die nicht mehr zu, weil das eben halt dann wieder die Software ist, die dann nur für das spezielle Gerät funktioniert und alles ganz anders ist. Also das sieht man beim Windows ständig. Also wenn du die Tastatur von Logitech kaufst, dann hat die dann, kann dann die vielleicht noch ganz viele so Sachen und hat noch so Multimedia-Knöpfe, also wo du dein E-Mail kannst direkt starten und so. Aber dafür hast du dann nochmal eine Zusatzsoftware und das macht es. Also von mir aus gesehen würde Microsoft eigentlich gut tun, das einfach zu verbieten und zu sagen, wenn es einen Treiber gibt für das Gerät, dann müsst ihr den brauchen und ihr dürft keinen anderen Treiber installieren. Und nur, es kann ja sein, dass es irgendein Gerät gibt, wo dann halt standardmäßig nicht unterstützt ist, dann okay, dann kann man das nicht ändern. Aber nur dann sollte das erlaubt werden. Weil ich glaube, das würde dass das Problem mit der Stabilität von dem Betriebssystem massiv entschärfen, wenn da nicht jeder Hersteller und sie kommen dann auch und meistens sind sie nicht gut programmiert und eine quackelige Sache und machen einfach das Betriebssystem schon mal instabiler und Fehlersuche schwieriger und so und Häufig ist es dann auch, also gerade wenn du so eine, die Updates machst, oder, dann kann es auch sein, dass du sogar beim Windows XP den Treiber noch gebraucht hättest. Dann steigst du um vielleicht auf ein Vista oder auf ein Windows 7 und tust das einfach das neue Betriebssystem drüber einbügeln. Und dann hast und den alten Treiber bleibt noch drin.
Ja.
Und der ist dann vielleicht auch nur noch so halb kompatibel. Und dann hast du eigentlich schon einen fürchterlichen Zustand, ja. wo eben... Auch wenn da ein Problem auftaucht, das dann zu lösen, das ist wahnsinnig schwierig. Und darum, das ist dann auch eben, wenn du so Updates machst, ist das wirklich der Grund, warum man eigentlich empfiehlt, nicht die Betriebssysteme drüber zu bügeln, sondern neu zu installieren und dann eben auch nicht anzugehen und die alten Treiber wieder vorzunehmen, die vielleicht nicht für das gedacht sind, sondern schauen, geht es ohne. Oder dann, wenn es halt nicht ohne geht, muss man suchen, gibt es spezielle Treiber für das Betriebssystem und sind die neu und sie sollten immer so neu wie möglich sein.
Mhm.
Und ja, vielleicht um das noch zu sagen, also Treiber, das ist der Gerätemanager, den man dort braucht. Da kann man auch alte Treiber rausschmeißen. Ich habe da vor kurzem drüber geblockt, können wir dann verlinken. Wenn man so ein bisschen Tipps, wenn man mit diesen Treiber und mit dem Gerätemanager und so kann umgehen kann, um die Probleme zu lösen. Aber es ist schwierig, also wenn man mal so uralte Treiber drin hat, dann bringt man die fast nicht mehr raus.
Ja, es ist so, wenn ihr dort das Gerät löscht und sagt, such neu, dann installiert ihr einfach die Treiber, die ihr schon auf dem System habt. Und dann nützt es euch nur so die Hälfte.
Ja, also... Wie ist da die Empfehlung? Wenn man irgendein altes Gerät hat, das man bei einem neuen Betriebssystem verwenden möchte, wie gehst du dann da dran an? Nimmst du dann die CD, die da mitgeliefert wird?
Also ich schaue mal, was Windows überhaupt hat und sonst hole ich wirklich vom Netz eigentlich von der Herstellerseite. Ich gehe nicht über Acer oder HP oder Toshiba, sondern ich gehe wirklich, wenn ich weiss, es ist ein WLAN-Adapter drin von der Intel ist sie ja meistens, dann gehe ich wirklich dort schauen, gibt es irgendeinen Treiber und nehme den.
Mhm. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig herauszufinden.
Das ist so. Das ist nicht ganz einfach.
Weil, ja, das wird schlecht dokumentiert. Ja. Aber wenn man das herausfindet tatsächlich, was steckt da eigentlich, was ist da für eine Hardware verbaut drin, wenn man dann gerade zur Quelle gehen kann, dann ist das häufiger wirklich der beste Weg.
Ja.
Ja gut, die Treiber. Das ist bei Mac wirklich besser, weil dort hast du halt einfach ein Gerät oder eine Linie vom gleichen Hersteller wie das Betriebssystem und da sind einfach die Treiber dabei und da hast du das Problem wirklich einfach nicht im Schnitt. Ausser wenn du natürlich etwas kaufst, wo
nicht Mac-kompatibel ist.
Ja, wo so ein bisschen exotisch ist. Dann
hast du einfach mal verloren.
Dann geht es vielleicht gut, gar nicht.
Es war vor 5, 6, 7 Jahren noch ein Problem gewesen und heute ist das eigentlich kein Problem mehr. Also
genau. Treiber. Wir treiben es auf die Spitze, um den alten Kalauer mal wieder zu bringen. Aber nein, machen wir jetzt nicht, weil der Christoph hat nämlich ja auch noch eine Frage und der hat eine Frage aus dem Bereich Digitalfotos, Photoshop Elements. Mein Katalog ist zu gross. Also mit Katalog meint er wahrscheinlich das Ding, wo die Fotos einfach drin sind.
Yes.
Und nun möchte ich drei Kataloge daraus machen. Ich versuchte in Foren Antworten zu finden, da hieß es, teilen, splitten geht nicht.
Stimmt. Gar nicht.
Okay, Pech gehabt.
Ja. Nein, es geht wirklich nicht. Also, es ist ja noch schwierig. Also der Katalog ist eigentlich so wie das Inhaltsverzeichnis über alle Fotos, die ihr im Photoshop in habt. Und im Photoshop, in dem Organizer, kann ich auch Tags definieren und ich kann die kategorisieren. Das wird dann alles in dem Katalog in festgelegt.
Eine Datenbank eigentlich.
Eigentlich. Und jetzt, wenn ich die Datenbank auseinandernehme, ist das programmtechnisch extrem schwierig zu realisieren. Also ich kann das nicht einfach machen. Es gibt eigentlich zwei Wege, wie man es machen kann. Der eine ist ein bisschen unschön. Also du machst einfach einen neuen Katalog und importierst nur das, was du brauchst im neuen Katalog. Finde ich ein bisschen uncool Weg. Der andere Weg, ist, den ich dir würde empfehlen würde, ist, mach vom jetzigen Katalog zwei Kopien. Einfach von dieser Datei. Und das kannst du nachher irgendwie unter je nachdem, welche Version vom Photoshop-Elements hast, irgendwie unter Datei und Katalog, kannst du die öffnen bzw. bearbeiten und dann hast du mal drei verschiedene Kataloge und dann löschst du einfach aus den jeweiligen Katalogen raus, was du nicht drin willst. Und dann hast du nachher so drei Kataloge mit den Sachen drin, die du brauchst. Oder kompliziert erklärt.
Ja, das, es ist aber so. Also man muss es entweder so machen. Ich finde noch wichtig, was kannst du machen? Eben, du hast gesagt, das mit neu importieren, dort ist noch wichtig, gibt es einen Befehl, wo die Datei, Stichwort, Tags und Eigenschaftsinformationen mit Fotos speichern.
Ja.
Den finde ich noch wichtig, weil eben, wir haben gesagt, sonst stehen die Sachen, wo die Informationen, die du diesen Fotos zuweisst, dann je nachdem nur in dieser Datenbank rein und nicht. Und wenn du dann einfach die Fotos nimmst, dann gehen die Informationen verloren.
Ja.
Aber wenn du diesen Befehl ausführst, dann schreibt das Photoshop das in die Dateien rein, weil da gibt es einen Standard, wenn man so Informationen bei Digitalfotos kann hinterlegen kann. IPTC heisst der. Und dann kann man, oder XMP bei Adobe, aber ist wurscht, ist nur so ein technisches Schlagwort. Wenn das einfach dort drin steht, dann könnt ihr auch die Fotos nehmen und wieder in einen neuen Katalog eintun und dann habt ihr die Informationen wieder. Und das ist natürlich wesentlich, sonst ist einfach die Verwaltungsarbeit verloren gegangen. Ja. Und es ist so, da muss man sich ein bisschen entscheiden, finde ich. Also ein Foto bei Apple ist ja genau gleich Fall. Dort musst du einfach so damit anfreunden, wie das ein Foto das macht. Das heisst, du rührst all die Fotos dort trainieren und weisst dann nicht, wo sie sind. Und wenn du mehrere Kataloge machen willst, oder es ein bisschen ausgeklügelter machen, dann ist das einfach nicht vorgesehen. Ja. Also du musst, wie wenn du ein Programm brauchst, ist es sinnvoll, wenn du dann entscheidest und sagst, jawohl, ich kann die so brauchen, wie sie vorgesehen sind und ich kann mich damit abfinden, dass da einfach halt eine Mediathek ist, wo ich dann so muss sichern und backuppen und meine Festplatte in meinem Kompi muss genug gross sein, dass das alles dort drin Platz hat. Und wenn du das nicht willst, wenn du findest, dann kannst du probieren, das diesem Programm irgendwie aufzuzwängen, aber eben, also das mit dem Aufteilen ist einfach, es ist viel Arbeit, es ist fehleranfällig, es ist so ein bisschen, ich würde eher ein bisschen davon abraten. Und dort ist so, beim iPhoto gibt es dann noch so einen iPhoto Library Manager, oder wie der heisst, wo dann dort, der kann dir dann noch so ein bisschen helfen dabei. Aber grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn du wirklich so viele Fotos hast und so grosse Ansprüche, dann überleg dir, ob du da das Lightroom kannst leisten. Weil das ist quasi Photoshop Elements nur für die Grossen, sage ich jetzt mal. Und dort kannst du eben das. Dort kannst du sagen, jawohl, tun wir gehen einfach diese Fotos in einen eigenen Katalog rausschreiben. Dann kannst du den Katalog auf den Laptop drauf tun und mitnehmen. Kannst du etwas damit machen unterwegs. Wenn du wieder zurück bist, kannst du sagen, und jetzt tun wir die wieder zurückzügeln in meinen ursprünglichen Katalog. Du kannst sagen, das ist mein Katalog. Aber die Fotos sind über drei Festplatten verteilt. Das funktioniert alles, weil das vorgesehen ist. Genau. Und dort ist letztlich wahrscheinlich, also eben dort musst du wieder entscheiden, wie viel Wert ist meine Arbeitszeit oder was ich da drin stecke. Wenn ich dann einen Tag umkniete, um mir das so aufzubauen, dann könnte ich wahrscheinlich auch die, ich weiß nicht, wie viel das Lightroom kostet, 300 Stutz.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, um die 300 Stutz.
Das ausgeben und hat dann dafür eben auch die Profi-Funktionen. Mhm. Also das ist so wirklich die Abschätzung, die man muss machen. Und dort ist es wichtig, dünkt es mich immer, auch zu merken, wenn man quasi über eine Software rauswächst. Also wenn man merkt, jetzt habe ich da ein Produkt, wo für eigentlich Basic-Ansprüche, grundlegende Anforderungen gebaut worden ist und ich habe jetzt aber mehr. Also irgendwann einmal ist es besser, wenn dann auf, also ich habe das zum Beispiel beim iMovie-Videoschnitt gemerkt. Ja. Dann habe ich angefangen, Skype-Gespräch aufnehmen mit zwei Spuren. Und dann merkst du einfach, die zwei Spuren synchron im iMovie so zu schneiden, dass du von einer Kamera kannst auf die andere umschalten, macht keinen Spass.
Okay.
Aber wenn du dann ein Final Cut nimmst, dann ist das natürlich dort etwas, wo absolut vorgesehen ist und wo man dort die ganze Zeit macht, dass man Video-Edits mit mehreren Kameras macht und sagst, dann kannst du das wunderbar machen. Und kannst dann per Knopfdruck kannst das durchlaufen lassen, von der einen Kamera auf die andere umschalten. Ist wunderbar. Und wenn du dann dort überlegst, dort müsstest du jetzt im iMovie wahnsinniges Gniet machen, nur dass das so aufgeht, dann ist das, glaube ich, dort der Punkt, dort musst du merken, wenn es einfach nicht mehr geht
mit dieser Software. Das bringt es dann einfach nicht mehr, ja.
Genau, der Peter gelangt mit einer Radiofrage, ist ja auch noch schön, mit einer Radiofrage an uns. Da wir die Deutschschweizer Radioprogramme, da hätte ich jetzt eigentlich ein Sternli erwartet oder eine Klammer oder Stadtfilter ausgenommen, aber das hat er irgendwie vergessen. Also, da mir die Deutschschweizer Radioprogramme immer weniger entsprechen, möchte ich vermehrt auf ausländische Sender wie Bayern 2, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur ausweichen. Diese Sender sind jedoch bei Cablecom nur digital empfangbar. Ich verfüge über die 3-Loch-Antennensteckdose, aber über keinen Fernseher. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass es doch mit einem kleinen, kostengünstigen Zusatzgerät möglich sein sollte, diese digitalen Signale in analoge umzuwandeln, sodass ich meine Stereoanlage weiter benutzen kann. Wissen Sie, wo es so etwas gibt? Bei Cablecom sind nur relativ teure Setup-Boxen erhältlich, fürs Einrichten einen Fernseher benötigen.
Gibt es die Möglichkeit?
Gesunder Menschenverstand im Zusammenhang mit Cablecom finde ich eine schwierige Kombination.
Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt. Günstig.
Ich glaube, also es wäre jetzt wieder mal so ein Moment, wo wir unsere Leser könnten aufbieten. Leser, jetzt sage ich Hörer. Wir sind im Radio.
Leser,
heute am Morgen bin ich bei der Zeitung, da sind jetzt Leser, jetzt sind es Hörer. Also unsere Hörer wissen das vielleicht und die könnten uns einen Tipp geben. Ich habe so ein bisschen rumgeschaut. Also es gibt, das wäre ein DVB-C Radio Receiver, ja, muss das sein. Und das gibt es eben, glaube ich, nicht.
Also es ist dann einfach wieder irgendein Mockel. Du nimmst ein Gerät und hängst im Fernsehen an, dass du Radio darüber hören kannst. Aber dann kaufst du einfach 4 Geräte, um das zu erfüllen. Also,
ja, es wäre ein Unsinn. Also ja. Ich höre darum auch nie die Radiosender, weil ich müsste meinen Fernseher laufen lassen. Und ich finde das, oder nicht nur den Fernseher, sondern auch noch die Set-Top-Box. Und dann findest du irgendwie, nur um jetzt ein bisschen akustische Beschallung zu haben, ist das auch ein wahnsinniger Stromverbrauch dann, finde ich.
Gut, du könntest den Ton von der Box über die Stereoanlage nehmen. Dann müsstest du den Fernseher nicht laufen lassen.
Dann müsstest du zum den Sender suchen.
Und ja, du hast auf dem kleinen Gurkendisplay, könntest du auf und ab, aber du hast wie viele Sender da drauf? 1 Million? Also musst du genau wissen, welcher Sender. Ja. Also es wird einfach extrem mühsam ohne Fernsehen.
Man könnte sich das dann angewöhnen, das blind zu können. So die Tastenkombination.
Und wenn du irgendwann verloren bist, musst du den Fernseher kaufen. Was wieder rausfindest. Also, ich habe nicht wirklich eine Lösung gefunden, dass das einfach geht. Und sonst eben mit ganz vielen Geräten.
Also ich finde, er hat absolut recht. Da gibt es eigentlich das digitale Radionetz, wo ja noch einige Sender hat, wo tatsächlich ein interessantes Angebot hat. Außer glaube ich, dass der Stabfilter nicht digital drauf ist. Das
weiss ich nicht.
Müssen wir jetzt anprangern an dieser Stelle. Aber es ist so wie nicht benutzerfreundlich. Und das finde ich eigentlich komisch. Und ich würde darum sagen, also wahrscheinlich ist da ein Webradio besser.
Würde ich auch sagen. Wahrscheinlich auch einfacher.
Da hast du ein Gerät.
Ja.
Da ich habe letztens, weil sie das DAB abgeschaltet haben, habe ich ein neues Radio kaufen. Dann ist so ein von Pure, so ein Sensia heisst das, glaube ich. Das kann DAB Plus, das kann aber auch noch per WLAN Internetradio, es kann auch noch Podcast und es kann alles. Und dann habe ich gefunden, es ist jetzt nicht wahnsinnig benutzerfreundlich oder so, aber ein Gerät, wo relativ simpel in der Benutzung ist, würde ich eher zu dem tendieren.
Ja.
Und vielleicht noch eine Frage, schnell, kurz, bevor wir da schon wieder am Ende sind. Der Fritz nennt nämlich ein neues Notebook, sein Eigentum. Ich habe im Juli 2012... Okay, das ist schon ein bisschen länger her. Es ist vielleicht auch gut abgehangen, die Frage. Ein neues Notebook erworben. Auf meine Frage, ob man das Gerät immer am Stromnetz angeschlossen lassen sollte oder ab und zu die Batterie leer brauchen sollte, habe ich unterschiedliche Infos erhalten. Was raten Sie?
Oh mein Gott,
Pass jetzt.
Ich weiss nicht, was man da muss raten. Früher hat man ja den Memory-Effekt gehabt.
Den hast du nicht mehr.
Und den hast du nicht mehr. Aber wenn du jetzt einen Laptop konstant am Strom hast, dann haben wir regelmäßig den Fall, dass die Akkus putzt.
Das ist ein bisschen so, ja.
Und ja, aber was machst du jetzt? Hängst schnell eine Woche mal ab und brauchst ihn ganz ab, es macht niemand. Nimmst den Akku ganz raus.
Wenn man das kann, kann man heute auch nicht mehr bei allen.
Eben, geht irgendwie auch nicht mehr überall. Also, ich habe keine Ahnung.
Also ich habe die Frage von längerer Zeit, die kommt immer mal wieder, habe sie auch schon recherchiert. Und dort ist so, die allgemeine Empfehlung ist tatsächlich, wenn du nie brauchst, dann nimm ihn raus, will er, und tun ihn irgendwie bei Zimmertemperatur, tun ihn halben aufladen, tun ihn bei Zimmertemperatur lagern und irgend ab und zu musst du ihn dann schon wieder neu aufladen, weil er entlädt sich dann auch von sich aus. Aber ja, es tut ihnen nicht so gut, und auch weil die Geräte ja, also Akkus haben nicht gern warm, und wenn er natürlich immer in dem Laptop drin ist und man den viel braucht, hat er tendenziell einfach zu warm, und das killt die Lebensdauer. Auf der anderen Seite kann ich sagen, wenn du ihn gar nie brauchst, dann kann dir das wie auch fast ein bisschen egal sein.
Aber eben, das ist nämlich so mein Ding, dass ich sage, wie viel Mal nehmen wir den Laptop wirklich mit?
Mhm.
Und dann, ja, eigentlich nie. Ja, okay, Akku rausnehmen.
Also, er braucht nicht immer am Strom und will dem Akku trotzdem Sorge haben. Das ist wahrscheinlich mehr einfach.
Dann Akku rausnehmen und lagern.
Und ja, und das eben, was du sagst, der Memory-Effekt. Also früher hat man es wirklich müssen leer brauchen, weil sonst sind sie nur noch auf die Position, haben sich nur noch dann so weit leeren lassen, wie sie halt mal vorher leer gebraucht worden sind. Und das ist natürlich ein Zeichen, dann wird immer die Kapazität kleiner. Mhm. Das ist ja heute nicht mehr so. Aber was kann sein, wenn man es immer nur kurz auflädt und dann wieder nur wenig braucht, dass dann irgendwie die Elektronik ein bisschen draus kommt, also die Batterie kalibriert. Und dort, wenn man einfach voll auflatscht und dann leer brauchst, bis er sagt, jetzt ist er leer, dann wird das offenbar wieder ein bisschen besser kalibriert und funktioniert dann wieder zuverlässiger. Ja. Das ist eigentlich der Tipp.
Und die korrekte Vorgehensweise.
Genau. Und sonst eben wichtig ist bei diesen Akkus noch, die haben nicht so gerne extreme Temperaturschwankungen, also allzu kalt haben sie nicht gern, aber eben auch wenn sie zu warm überkommen, dann das kann die Lebensdauer verkürzen, und darum ist es wichtig, dass die Laptops auch immer genug Frischluft haben. Also dass die, eben wenn du, der klassische schlechteste Fall ist, dass du das Laptop im Bett brauchst und auf die Decke stellst und dann in dieser Decke gibt es einen Hitzestau. Und dann, also das kann so weit gehen, bis das...
Bis das Bett brennt.
Ja. Ich hätte jetzt gedacht, der Akku putzt, aber das Bett brennt wäre fast noch der Dümmerfall.
Beds are burning von Midnight...
Midnight Oil.
Midnight Oil, genau.
Und jetzt ist der Nerd-Moment fast schon wieder durch. Wir haben die Fragen für die heutige Ausgabe von Kummerbox Live erfolgreich bodiget. Kummerbox Live ist im Monat wieder für euch da, am 26. Februar 2013. Schickt euch schon jetzt Fragen für die Sendung. Es gibt dann schon vorab eine kleine Antwort. Die Adresse ist wie immer digital at stadtfilter.ch. Und die dürft ihr wie immer auch für Lob, Tadel, Themenwünsche, Kochrezept und alles andere brauchen. Nur bitte keine PowerPoint-Präsentationen mit lustigen Bildchen drin.
Ausser sie sind extrem lustig.
Aber dann müssen sie wirklich schon sehr dann gut sein.
Sehr, sehr gut sein.
Also, wenn ihr länger als eine halbe Stunde haben müssen lachen, als ihr es gesehen habt, dann dürft ihr es schicken.
Dann müsst ihr euch überlegen, ist es wirklich gut, und dann dürfen wir es schicken.
Oder wenn ihr die Hose gesagt habt. Nein. Nächste Woche haben wir noch kein Thema, aber wir haben jetzt dann gerade Sitzung, und dann finden wir wahrscheinlich noch eins raus, wo wir dann euch in einer Woche präsentieren
können. Und wenn ihr extrem schnell seid, dann könnt ihr jetzt auf Twitter ein Thema wünschen.
Genau, das würden wir dann machen, oder? Wenn jetzt jemand auf... Also wenn es nicht völlig ausgeschlossen ist,
dann würden wir das auch so machen.
Genau.
Ja.
Und jetzt sagen wir Ciao miteinander.
Ganz einen schönen Abend.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.
Macht's gut. Und soll ich jetzt noch Bats are Burning suchen?
Such mal Bats are Burning. Okay. Dann muss ich noch irgendetwas erzählen. Ich weiss aber nicht, was ich soll.
Ich spiele einfach mal den Jingle
unten. Ich habe etwas, was ich erzählen kann. Habe ich heute herausgefunden. Das lustigste ever. Ich habe gelesen, dass man bei Google kann öffentliche Drucker suchen. Also Drucker, die im Internet eigentlich sichtbar sind, wo jemand mal freigegeben hat. Und jetzt gibt es also einen Google-Hack, wo ich so einen Suchbegriff eingeben kann. Dann sehe ich öffentliche Drucker. Das heisst, ich kann einen Druckbefehl absenden und das wird irgendwo auf dieser Welt ausgedruckt.
Das ist lustig.
Grossartig.
Du kannst irgendwie so unanständige Bildchen dagegen.
PowerPoint-Präsentationen ausdrucken.
Sensationell.
The blood wood and the desert oak.